Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die Beziehung zu unseren Eltern und wie wir sie verbessern können. Und das ist ja ein ganz schön großes Thema. Also ich finde, es ist eins der schwierigsten Themen in diesem Leben, Beziehungen zu gestalten, und auch eins der schönsten Themen, ja. Und das fängt natürlich bei allen in der Kindheit an, mit der Beziehung zu den Eltern.
Und es lässt uns auch nicht mehr los. Also das begleitet uns ja dann durch unser ganzes Leben, unsere eigene Eltern-Kind-Beziehung. Und auch wenn wir dann selber vielleicht Eltern werden, ne? Also dieses Thema kommt immer wieder auch in anderer Form dran in unserer eigenen Lebensphase.
Und die Perspektive ändert sich immer wieder im Lauf des Lebens. Unsere erste Frage ist, was prägt unsere Eltern-Kind-Beziehung denn eigentlich?
Ja, und ich habe jetzt gerade Oscar Wilde im Ohr. Da ist ein ganz schönes Zitat von ihm. Da heißt es, anfangs lieben Kinder ihre Eltern, später halten sie Gericht über sie und manchmal verzeihen sie ihnen.
Sehr schön. Ja, wenn wir mal so drüber nachdenken, was uns alles prägt, dann fängt es an mit den Umständen, unter denen wir aufwachsen. Sind wir Einzelkinder, leben die Eltern zusammen oder getrennt? Welche Stimmung haben die Eltern miteinander? Wie geht's denen mit sich selber? Ja, sind die gesund oder sind sie krank vielleicht? Welche Situation ist gerade? Ja, es kann ja auch sein, dass es gerade eine schwierige Gesamtsituation ist oder dass ein Elternteil mit irgendeinem großen Thema beschäftigt ist. Und das alles prägt uns natürlich. Es prägen uns auch die Glaubenssätze, also was wir so als erstes hören von den Eltern. Das sind so Sprüche wie, reiß dich zusammen oder man muss viel leisten oder nur die Harten kommen in den Garten. Ja, das sind ganz häufig auch so kleine Sprüche, aus denen dann Glaubenssätze entstehen, wo wir über uns selber denken, okay, ich muss mich in jeder Situation immer zusammenreißen. Ich muss zum Beispiel immer stark sein, ja. Und das prägt unser Verhalten. Das prägt uns, wie wir hinterher leben. Und es prägt natürlich auch unsere Beziehungen.
Und am Anfang, wenn wir Kind sind, können wir ja noch nicht unsere Eltern aus einer Erwachsenenperspektive sehen. Also manches lässt sich dann auch noch nicht so greifen und vieles verstehen wir erst später, wenn wir mit unserem Erwachsenen-Ich auf unsere Eltern schauen. Also was macht eigentlich meine Eltern aus? Was haben die vielleicht wiederum für eine Geschichte erlebt, die sie auch geprägt hat? Also, und wenn wir Kind sind, sind wir ja noch ganz stark in diesem Erleben drin, in dieser Prägung. Und erst später, wenn wir älter werden, kommt dann auch mehr unser Verstehen dazu, dass wir nochmal versuchen, auch einiges im Nachhinein zu beleuchten. Was war denn da eigentlich los in der Familie, als ich Kind war?
Ja, wir können uns unsere Eltern natürlich auch nicht aussuchen. Ja, wir werden irgendwo reingeboren. Und das ist dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit eine Lernaufgabe für uns. Ja. Unsere zweite Frage lautet, warum ist die Eltern-Kind-Beziehung so zentral für unser Leben? Das Erste, was mir so einfällt, ist die Eltern-Kind-Beziehung. Claudia, wie du eben auch schon gesagt hast, ist eigentlich unsere erste große Liebe. Also man spricht ja immer viel davon, wie wichtig und wie prägend die erste große Liebe ist. Als Kind, wenn man noch nicht reflektiert, dann stellt man ja auch seine Eltern nicht in Frage erstmal, sondern man nimmt sie so, wie sie sind. Und im besten Fall liebt man sie so, wie sie sind. Ja, und das tun wir alle, unreflektiert.
Und man möchte ja selber auch geliebt werden. Ne? Ja. Also die Kinder machen dann ja auch einiges, um wirklich die Liebe zu bekommen, nach denen sie sich so sehnen.
Und das stelle ich auch immer wieder fest. Es gibt so viele Definitionen von Liebe, wie es Menschen gibt letztendlich. Und das hat was damit zu tun, was wir lernen, wofür wir Liebe von den Eltern kriegen. Also ich zeichne das immer so als Raster auf und dann zeichnen meine Klienten immer auf, wofür bin ich denn geliebt worden? Was habe ich als Kind geglaubt, was ich tun muss oder was passiert, wenn meine Eltern mich lieben? Und das prägt alle Beziehungen, die wir später in unserem Leben haben. Und da gibt es natürlich ganz viel Missverständnisse, weil wenn einer was ganz anderes unter Liebe versteht als der Partner oder die Partnerin, dann haben die natürlich auch Erwartungen, die völlig unterschiedlich sind. Also wenn jemand zum Beispiel gelernt hat, ich muss immer für andere da sein, dann werde ich geliebt dafür, dann versucht der für seine Frau immer da zu sein und alles für sie zu tun. Und sie hat es in ihrem Liebessystem gar nicht und das zählt für sie nicht. Also für sie ist es vielleicht selbstverständlich oder vielleicht braucht sie das auch nicht, dass ihr Partner alles für sie tut. Vielleicht hat die gelernt, Liebe heißt, dass ich frei bin und mich frei bewegen kann und dann engt die das eher ein, dass er immer versucht, was für sie zu tun.
Und du siehst dann eben das Ergebnis in der Paarberatung und dahinter steckt eben auch die Prägung, die wir in der eigenen Eltern-Kind-Beziehung gemacht haben.
Genau.
Und wenn ich jetzt so von der Psychologie noch mit drauf blicke, dann haben wir auch verschiedene Beziehungsmodelle oder wie sicher jemand gebunden ist, ne? Also durch die Kindheit mit den eigenen Eltern. Und wenn ich zum Beispiel sicher gebunden bin, kann ich mich auch viel leichter auf eine Beziehung mit einem Partner, einer Partnerin einlassen. Ja? Da habe ich ganz viel Vertrauen in andere Menschen und kann damit auch leichter eine neue Beziehung eingehen.
Und auch da gibt es ja ganz viel Konfliktpotenzial. Ja, wenn einer von beiden sicher gebunden ist und ganz viel Vertrauen hat in Beziehung generell und der andere hatte nicht so eine sichere Bindung und hat eher das Gefühl, oh, ich glaube, da kann ich nicht vertrauen oder da muss ich vorsichtig sein, dann kann man immer interpretieren, der andere verhält sich falsch oder der verhält sich so, das ist ein Beweis dafür, dass er mich nicht genug liebt.
Ja,
auch unser Selbstwertgefühl entwickeln wir natürlich durch diese Bindung, durch die Beziehung und durch die Sicherheit, die wir erfahren, wenn wir als Kinder geliebt werden. Und wir haben einfach unterschiedliche Ausgangssituationen und unterschiedliche Voraussetzungen. Und auch unser Konfliktverhalten, also die Konfliktfähigkeit.
Ja. Werden die Konflikte in der Familie, ne, mit meinen Eltern ausgetragen, also die Eltern untereinander? Oder wie ist es, wenn die Kinder sich auflehnen? Ne, werden die Konflikte gelebt oder werden sie eher versucht, klein zu halten? Ne? Also das ist wieder so, dass wir da unsere ersten Lernerfahrungen haben, die uns dann wiederum für später sehr stark prägen. Und wenn wir auf unsere Eltern-Kind-Beziehung schauen, dann ist es ja auch nichts Statisches. Also diese Beziehung ist ja ständig im Wandel, weil wir ja auch älter werden, ne? Und wenn es jetzt um diese Beziehung geht, die wir heute zu unseren Eltern haben, ist natürlich diese Prägung, die wir gehabt haben, ein ganz wichtiger Baustein und zugleich geht es aber auch darüber hinaus. Das ist so ein ganz wichtiges Fundament. Aber wenn wir jetzt auf unsere Eltern schauen, nachdem wir nicht mehr Kind sind, sondern erwachsen sind, merken wir umso mehr, dass diese Beziehung zu den eigenen Eltern nichts Statisches ist, sondern auch mit jedem Lebensjahrzehnt von uns sich im Wandel befindet. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Also da tut sich ja ganz viel und wir müssen auch immer wieder uns selbst aktualisieren mit unseren Eltern in der Eltern-Kind-Beziehung.
Und es tut sich viel auf beiden Seiten. Ja,
ja.
Wir entwickeln uns weiter und bei den Eltern tut sich ja auch was.
Genau.
Die bleiben ja auch nicht immer stehen.
Ja, ja. Und das dann auch zu reflektieren. Ne? Also jetzt geht der Vater vielleicht in Rente oder die Mutter geht in Rente, jemand wird krank. Ne? Die Eltern sind ja auch an einem anderen Punkt in dem Leben und wir ja auch.
Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir euch zum Beispiel genau in dem Moment fragen würden, was habt ihr für eine Beziehung zu euren Eltern, dann würden wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass auch alles so sein darf, wie es ist. Also wenn jetzt einer von euch zum Beispiel sagt, ich habe den Kontakt abgebrochen zu meinen Eltern, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut, dann ist das auch in Ordnung. Ja, vielleicht kann man auch nur zu bestimmten Zeiten bestimmte Themen bearbeiten. Und dann hat man vielleicht eine Phase, oder vielleicht kennen das auch viele von euch, dass ihr schon mal eine Phase hattet, wo ihr gemerkt habt, zu viel Kontakt tut mir nicht gut. Ja, jetzt möchte ich lieber den Kontakt reduzieren oder ich brauche mehr Abstand. Und dann gibt es wieder eine andere Phase, wo man merkt innerlich, man hat vielleicht selber einen Schritt gemacht oder man hat mehr Zeit oder ist gelassener insgesamt, weil man mehr Routine hat und einen andere Dinge nicht mehr so beanspruchen. Und dann kann man sich wieder der Beziehung zuwenden und gucken, was kann ich denn vielleicht doch tun, um da noch was zu verbessern oder nicht.
Ja. Also die Beziehung ist nicht statisch.
Ja,
ne?
Ja.
Und wenn ich da auch das nochmal so mit einbringen darf, Maja, das ist ja auch, wenn wir auf unsere Lebensspanne schauen, dann ist ja die Eltern-Kind-Beziehung zu unseren eigenen Eltern die längste Beziehung, die wir haben, die sich dann aber auch mit unseren eigenen Dekaden verändert. Also wenn man da jetzt mal so ein Entwicklungsmodell der Beziehung aufzeichnen würde, dann ist am Anfang eine Abhängigkeit da, ja, weil die Eltern, wenn die uns nicht versorgen würden, würden wir tatsächlich auch verhungern. Und dann später geht es um diese Abnabelung, ne, dass wir uns da freischaufeln, wir werden selbstständiger und hin zur Autonomie. Dann gehen wir in die Distanz zum Beispiel, ja, und leben dann vielleicht mehr unser eigenes Leben. Wir ziehen in die Welt, gründen vielleicht selber Familie. Und dann gibt es auch wieder eine Phase, wenn man eine unkomplizierte Beziehung hat, dass man sich dann auch wieder mehr auf Augenhöhe begegnen kann. Man kann Lebensthemen miteinander besprechen. Und später gibt es wieder einen Wandel. Dann werden vielleicht die Eltern bedürftiger. Ja, also dann sind wir wieder.
Dann drehen sich die Rollen
dann
um.
Dann drehen sich die Rollen, ja. Ne? Und da verändert sich wieder etwas. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist eben, wie können wir es schaffen, dass diese Beziehung, das ist ja unsere lebenslange Beziehung, dass sie gut altern kann. Ne? Was könnte da helfen, dass wir da in einen guten Beziehungsalterungsprozess kommen? Ja.
Ja, was ganz wichtig ist, ist eine emotionale Abnabelung. Das heißt, es ist ja normalerweise so, man spricht von der Abnabelung immer in Verbindung mit der Pubertät. Und da geht es darum, dass man irgendwann mal auszieht, dass man sich räumlich abnabelt, dass man vielleicht auch finanziell unabhängig wird. Aber diese emotionale Abnabelung, das ist ja ein viel längerer Prozess. Ich bin ja der Meinung, dass uns alle das bis ans Ende unserer Tage beschäftigt. Ja, dass wir irgendwo nie ganz abgenabelt sind emotional. Ist auch die Frage, ob das überhaupt sinnvoll und gut ist. Aber trotzdem geht es darum, sich da abzunabeln, wo man selber merkt, da habe ich immer wieder zum Beispiel Erwartungen. Ja, ich habe immer wieder die Erwartung an meine Eltern, sie sollen mich doch gerne anerkennen oder bestätigen vielleicht auch, ja. Und dann merkt man, manchmal schaffen die das ja nicht. Oder sie schaffen es in den Momenten, wo mir das gar nicht gut tut oder wo ich es vielleicht gar nicht bräuchte. Und in anderen Momenten, wo ich es bräuchte, da können die das nicht. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir sagen, okay, ich verabschiede mich von diesen unerfüllten Wünschen, die da dahinter stecken. Und akzeptiere, dass ich das nicht bekomme und übe vielleicht auch so ein Stück weit, mir das selber zu geben.
Was du dir wünschst.
Ja,
ne? Und diese Abnabelung ist ja dann auch eine Erlaubnis. Ich darf meine Eltern auch enttäuschen, denn ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und das kann dann auch dazu führen, bei dieser emotionalen Abnabelung, dass die Eltern nicht zufrieden sind mit der Partnerwahl oder mit der Berufswahl oder wie man seine Wohnung einrichtet. Und das heißt aber nicht, dass es uns nicht doch auch etwas ausmacht, wenn die Eltern da sich kritisch drüber äußern. Also ich glaube, wie du auch sagst, das ist auch eine ständige Aufgabe, selbst wenn wir schon sehr weit sind, emotional abgenabelt zu sein, treffen uns ja schon auch manche Formulierungen der Eltern, weil es eben auch so eine ganz besondere Beziehung ist, die man eingeht zu seinen Eltern. Ne? Also man kann sich dann auch nicht vor Verletzungen freimachen, genauso wie man vielleicht auch manchmal merkt, man besucht die eigenen Eltern und dann wird was getriggert in einem. Ja, also das ist irgendwie eine Formulierung, wo man merkt, verdammt nochmal, da könnte ich gerade an die Decke gehen. Und dann merkt man, Moment mal, jetzt bin ich gar nicht die aktuell, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal 47 Jahre alte Frau, sondern da ist jetzt gerade ein jüngeres Ich am Werk.
Am Werk.
Ja, genau. Und springt an die Decke. Ja, und dass man sich auch dessen bewusst ist, dass man auch immer wieder getriggert werden kann, verletzt werden kann, aber jetzt bin ich ja in der Erwachsenen-Situation, ich kann das jetzt wahrnehmen, also ich kann da auch bewusst dahinschauen, was triggert mich denn da gerade und wie kann ich jetzt dieses Muster vielleicht auch durchbrechen, gehe ich jetzt wieder das alte Schema durch, ne, von den Abläufen oder sage ich vielleicht jetzt auch mal, okay, komm, wir machen Themawechsel oder ich hätte auch die Möglichkeit mit Humor zu reagieren, ne, und das aber auch wahrzunehmen, Mensch, da triggert mich was und da wird vielleicht ein jüngeres Ich, wird da ganz schön krabetzig, ne?
Sehr schöner Ausdruck. Also das ist auch eine Übung, die ich tatsächlich häufig mache in meinen Stunden, dass wir versuchen, uns das bildlich vorzustellen, da gibt es das kleine Kind und das stelle ich neben mich und dann gibt es den Erwachsenen oder die Erwachsene und ich stelle die direkt nebeneinander und stelle mir das auch vor. Also wir alle haben ja auch Fotos und Bilder von uns als Kinder vor Augen, vor dem inneren Auge und ich habe dann ein bestimmtes Bild und dann kann sich dann jemand sich selber als Kind vorstellen. Ich finde es immer ganz spannend, dann auch nach dem Alter zu fragen. Also ich frage dann ganz konkret, wie alt sind Sie denn jetzt gerade in dieser Verletzung? Ja, und da kommt fast immer wie aus der Pistole geschossene
das
Antwort.
Alter.
Ja? Ja, da bin ich 11. Das ist so ganz klar.
Ja. Ja.
Und dann kann man auch gleich die Situation mit besprechen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Übung, die auch jeder für sich selber machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Besuch bei meinen Eltern bin und da triggert mich was und dann frage ich mich erstmal, oh, das ist jetzt das Gefühl, das kenne ich aus meiner Kindheit. Jetzt stelle ich das Kind in dem Alter, in dem es gerade ist, neben mich und ich bleibe in der Erwachsenenrolle und überlege mir, wie kann ich das Kind beruhigen? Also meistens ist es ja ein unerfülltes Bedürfnis, was dahinter steckt. Zum Beispiel das Bedürfnis nach gesehen werden oder wahrgenommen werden oder gelobt werden. Und jetzt bin ich für mich alleine zuständig und überlege mir, wie kann ich als Erwachsener dieses Kind beruhigen?
Ja, und jetzt hat man auch eine Möglichkeit, so wie du das auch beschreibst, Maja, dass man auch die Erwartungen an seine Eltern auch loslässt, diese Wünsche und Sehnsüchte, weil jetzt haben wir auch eine Chance, uns in unserem reifen Ich um diesen jüngeren Anteil zu kümmern. Ne? Also es gibt ja auch die Arbeit mit dem inneren Kind. Wir kennen das ja auch aus der Psychotherapie, dass man da diese jüngeren Ich-Anteile auch gut versorgen kann. Und das ist ja dann auch nochmal eine Chance, finde ich, dass wir, egal wie einfach oder kompliziert, schwierig oder leichtgängig die Beziehung zu den eigenen Eltern ist, wir auch dann die Chance haben, für uns selber ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein, also uns auch selber gut versorgen zu können. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist es auch, finde ich, nochmal so eine Chance, seinen eigenen Eltern gegenüberzutreten, weil ich dann auch nicht immer diese hohen Erwartungen an meine Eltern habe, die nicht immer erfüllt wurden.
Ja, und mit ständigen Enttäuschungen ja einhergehen.
Ja.
Und ich finde, besonders wirkungsvoll ist es in so Momenten, wo man merkt, es gibt ja so grundsätzliche Haltungen der Eltern. Zum Beispiel, dass die Eltern die Meinung haben und die Haltung vertreten, ich habe den falschen Mann geheiratet oder ich habe den falschen Beruf ergriffen. Und das ist ja nicht was, was einmal getriggert wird, wo die zu mir sagen, ja, wie kannst du auch so einen Beruf lernen? Sondern das ist ja was, was ich unterschwellig immer spüre.
Ja.
Das heißt, wenn ich telefoniere mit denen, auch wenn wir gar nicht über das Thema reden.
Es hängt in der Luft.
Es hängt in der Luft, genau. Und es triggert ununterbrochen, obwohl nichts ausgesprochen wird.
Ja.
Und das sind ja oft die allerkraftraubendsten oder die schwierigsten Situationen, dass ich das Gefühl habe als Kind meiner Eltern, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Also ich muss eigentlich grundsätzlich in der oder der Hinsicht jemand anderes sein. Und da ist es wahnsinnig hilfreich, sich bewusst zu machen, so, also ja, ich kann jetzt meine eigene Entscheidung treffen, ich nehme meine Bedürfnisse wahr und ich mache diese Arbeit mit dem inneren Kind, um selber in eine andere Haltung reinzukommen. Und so übt man ja auch, sich selbst zu vertreten und für sich einzustehen.
Ja. Und wenn ich mich selber gut versorge, dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, manche Punkte in der gemeinsamen Biografie mit meinen Eltern auch nochmal anzusprechen.
Ja.
Aus der Erwachsenenperspektive. Mensch, wie war denn das damals? Das habe ich irgendwie so erlebt und das mag ich jetzt nochmal ansprechen. Also, dass wir da auch in einen guten Abstand reingehen können und manches nochmal beleuchten können, wenn die Eltern sich da auch noch drauf einlassen wollen, ne? Und auch können. Also man darf auch den Zeitpunkt nicht verpassen, finde ich, manche Themen nochmal anzusprechen, weil wenn sie dann zu krank sind, dann ist es dann auch irgendwann kein guter Zeitpunkt, dann noch irgendwie so schwere Themen aufzumachen.
Ja. Ja, das ist auch noch ein Punkt, was wir tun können, damit die Beziehung besser altern kann, auch die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen mitteilen. Und da finde ich, ist es nicht immer notwendig, mit den Eltern gemeinsam wirklich drüber zu reden oder auch ein Feedback zu bekommen, sondern da ist es manchmal wichtiger für einen selber, dass man einfach sagt, also über das Thema möchte ich jetzt mit euch gerade nicht sprechen. Oder man geht mal raus und macht einen kleinen Spaziergang, wenn das Thema auftaucht und sammelt sich selber und beschließt für sich, also das brauche ich jetzt, das muss ich jetzt hier nicht in dieser Runde. Da ist bei mir eine Grenze erreicht und ich möchte mich selbst wertschätzen und diese Grenze einhalten. Die zeige ich meinen Eltern, aber ich diskutiere da auch nicht drüber.
Ja, da bist du in der Abgrenzung.
Ja.
Und wenn wir beim Altern sind, beim guten Altern der gemeinsamen Beziehung zu unseren Eltern, da spielt natürlich auch die Endlichkeit mit rein. Unser eigenes Leben ist endlich und das Leben der Eltern ist auch endlich und die Endlichkeit ist da nochmal näher und spürbarer, dass man auch so schaut, gemeinsam mit den Eltern, was ist ihnen wichtig, wenn sie mal krank sind oder wenn sie versorgt werden müssen, dass man das auch gemeinsam mal im Vorfeld bespricht, bevor jetzt irgendwie Land unter ist, dass man mal in einem guten Zustand fragen kann, was ist euch wichtig? Gibt es vielleicht eine Patientenverfügung? Solche Sachen, ne? Auf was können wir als Kinder achten? Und dann aber auch sich selber gut zu prüfen, wenn es sich dann am Ende von den Rollen plötzlich verändert, dass wir dann auch sehr in die Fürsorge für die Eltern kommen, weil die Eltern immer älter werden, dann auch bei sich gut zu schauen, was kann ich leisten und was möchte ich leisten. Da ist ja ganz viel drin enthalten, ne? Also wenn ich überlege, oft sind die Eltern vielleicht auch räumlich weit weg, ne? Mhm. Also meine Eltern wohnen im anderen Bundesland, 6 Stunden von mir entfernt. Was kann ich auch logistisch überhaupt leisten, sich da auch immer wieder auszutauschen oder sich selber auch Gedanken dazu machen. Auch natürlich, wenn es dann irgendwann an der Zeit ist, ne, dann muss man das auch immer wieder neu anpassen, aber auch zu schauen, was ist überhaupt möglich und wo möchte ich vielleicht emotionale Fürsorge betreiben und wo ist vielleicht pflegerische Fürsorge notwendig, ne, das auch nochmal gut zu unterscheiden.
Und da würde ich auch sagen, das Motto, alles kann, nichts muss, ja, ist wichtig, weil es kommt ja auch häufig dazu, dass wir so eine emotionale Verpflichtung fühlen.
Ja.
Und ich finde es aber auch ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, wir sind zu nichts verpflichtet. Alles, was wir geben, geben wir freiwillig und dafür entscheiden wir uns. Und die Entscheidung wird natürlich umso freier, je mehr ich auf mich und meine eigenen Bedürfnisse und auch meine eigenen Grenzen achte. Weil es nützt auch meinen Eltern nichts, wenn ich sie versorge oder pflege, dann über meine eigene Grenze ständig gehe und irgendwann selber zusammenbreche. Und ich glaube auch, würde man Eltern fragen, ob sie das wollen würden, würden sie auch sagen, das ist uns zu viel, das wollen wir gar nicht, das erwarten wir auch gar nicht. Und da ist es, glaube ich, auch notwendig und auch nicht so einfach zu trennen, was denken wir, was die anderen von uns erwarten und was erwarte ich von mir selber? Also was bin ich bereit zu leisten und was kann ich nicht mehr leisten?
Da habe ich auch eine Patientin vor Augen. Ich bin ja in der Reha-Klinik tätig und die Patientin war in der orthopädischen Abteilung und hat das psychologische Gespräch für sich genutzt, um sich zu entlasten. Und das war eine Patientin, die hat sich alleine versorgt, war voll berufstätig. Und sie hat gesagt, ja, da wo sie aufgewachsen ist in Griechenland, ist es so, dass es auf jeden Fall ein ganz wichtiges Muss ist, die Angehörigen immer zu Hause zu versorgen, weil sie hat das beschrieben, dass die Pflegeheime dort sehr schlecht seien und man immer guckt, dass irgendeiner von der Familie diese Aufgabe übernehmen kann. Und in dem Fall hat sie dann ihre Mutter zu sich genommen, also in Deutschland. Sie war aber selber berufstätig. Das heißt, sie ist arbeiten gegangen und ihre Mutter war in der Zeit alleine und konnte sich nicht gut helfen. Und wenn sie nach Hause kam von der Arbeit, die Patientin, musste sie erstmal wieder schauen, dass ihre Mutter sauber gemacht wird, dass die Wohnung wieder in Ordnung kommt, weil die Mutter das nicht alleine gekonnt hat. Und da war dann wohl auch immer wieder Chaos. Und sie hatte immer diesen Gedanken im Kopf, ich muss das irgendwie schaffen. Ich kann meine Mama auf gar keinen Fall abgeben, sonst bin ich keine gute Tochter.
Da kommt auch so ein sozialer Druck noch mit dazu.
Auf jeden Fall. Ja. Und sie war aber in so einer Situation, wo sie dann selber gemerkt hat, sie kann das gerade gar nicht leisten. Und in der Psychologie, das ist ja beratend, ne? Also ich kann ja dann auch nicht sagen, machen Sie das so oder so. Aber letztendlich war das dann eine ganz schöne Entwicklung von ihrem Gedankengang, dass sie dann gesagt hat, Mensch, wenn ich jetzt meine Mama in ein Pflegeheim geben würde, dann hätte ich aber auch Zeit für die schönen Sachen mit ihr, weil sie hatte gar keine Zeit, mit ihr mal spazieren zu gehen, ja, oder einfach nur mit ihr vielleicht die Hand zu halten, einfach Qualitätszeit zu verbringen. Und letztendlich war dann der Gedankensprung, dass wir dann ein Beispiel gesagt haben, ja, wie ist es denn, wenn Ihr Nachbar einen Hund hätte und der wird nie mit dem Hund rausgehen, weil er entweder vorher arbeiten ist oder danach die Wohnung aufräumen muss. Und dann hat sie sofort gemerkt, nee, Moment, der arme Hund, der ist ja immer alleine und der kommt nie raus. Und das war eigentlich, ne, da hat sich ganz viel in ihrem Kopf bewegt. Und da ist sie dann zu dieser Entscheidung gekommen, was kann ich leisten und was möchte ich leisten? Und sie hat sich dann für die Pflegeeinrichtung entschieden und für die emotionale Versorgung ihrer Mutter, ja, und nicht die pflegerische Versorgung, die sie auch nicht gut leisten konnte, weil sie außer Haus war. Also das war so eine Dilemmasituation, die wir da auflösen konnten, ne?
Ja, das ist ja auch ganz schön, wenn man dann tatsächlich hingeht und selber auch entspannt ist. Ja, dann kann man ja auch Zeit verbringen, die, wie du sagst, qualitativ, aber auch in einer eigenen Entspannung, wo man sich drauf freut und sich wirklich nur auf die Beziehung und auf den anderen Menschen konzentrieren kann und nichts außenrum muss.
Ja.
Ist auch immer wieder faszinierend, finde ich, wie das Herstellen von so einem Abstand, dass man aus einer anderen Perspektive drauf schaut, plötzlich so ein Aha-Erlebnis macht.
Wie mit dem Hundebeispiel, ne? Ja. Also die Mutter ist jetzt kein Hund, ne? Aber das war so irgendwie, da hat man sich mehr rangetraut, darüber nachzudenken, ja?
Wir haben eine Reflexionsfrage für euch, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Welche Schätze hast du von deinen Eltern mitbekommen? Also wenn du mal überlegst, was du alles gekriegt hast, was dir im Leben gut tut, geholfen hat, worauf du stolz bist, was du schön findest, ist auch ganz schön, mal so diese ganzen Ressourcen, die man so bekommt von den Eltern, sich ins Gedächtnis zu rufen und die auch so nah zu haben, weil das auch wieder das Gefühl zu dem Menschen dann verändert.
Ja, also mir wird gleich ganz warm, wenn ich da so diese Frage höre, ne? Also es ist auch was sehr Emotionales, diese Frage zu beantworten. Und jetzt vielleicht auch für Hörer, Hörerinnen, die vielleicht eine schwierige Eltern-Kind-Beziehung zu ihren Eltern hatten oder haben, oder wenn die Eltern nicht mehr da sind, ne, und es war vielleicht eine schwierige Beziehung, dass man aber auch dann schauen kann, wenn ich vielleicht etwas nicht von meinen Eltern bekommen habe, was hat mich aber dann vielleicht das Leben gelehrt, ne? Welchen Weg bin ich dann für mich gegangen, wenn das kein einfaches Verhältnis war? Wenn wir nochmal Rückschau halten, was wir heute bei dem Podcast mit euch angesprochen haben, so sind wir erstmal auf die wichtige Eltern-Kind-Beziehung eingegangen, was uns da auch so prägt in unserer eigenen Entwicklung und warum diese Eltern-Kind-Beziehung dann auch so zentral für unser ganzes Leben ist. Und dann haben wir auch geschaut, was wir tun können, um diese zentrale Beziehung auch gut altern zu lassen? Was macht es da vielleicht auch leichter? Welche Haltung können wir da auch einnehmen?
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann findet ihr ganz viele weitere Folgen auf allen Podcast-Kanälen.
Wir danken euch fürs Zuhören und wir wünschen euch mit euren eigenen Eltern eine gut alternde Beziehung und auch, dass alles gerade so sein darf, wie es ist.
Einen schönen Tag euch.
Bis zum nächsten Mal.